What the heck?
What the heck is?
What the heck is
happening?
What the heck is happening?
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Trending Topics Podcast. Mein Name ist Julia Gerber. Heute zu Gast bei uns im Podcast ist Christian Plaß. Er ist Managing Director der Denkstadt und Gunther Reimoser, Country Managing Partner bei der Unternehmensberatung EY. Es gab eine Fusion, seit einigen Tagen ist es offiziell, die EY Denkstadt. EY steigt also in die Nachhaltigkeitsberatung ein, gemeinsam mit der Denkstadt. Herzlich willkommen, Gunther und Christian.
Hallo. Servus.
Zu Beginn könnt ihr beide vielleicht kurz beschreiben, was die Denkstadt bzw. EY bis dato gemacht haben, um die Hörerinnen abzuholen, damit wir alle am selben Wissensstand sind.
Die Denkstadt wurde vor 31 Jahren genau gegründet, als Unternehmensberatung eigentlich für Industriebetriebe zu Nachhaltigkeitsfragestellungen, wobei Nachhaltigkeit vor 30 Jahren noch kein Begriff war. Und die Zielsetzung war, Prozesse in Unternehmen so zu optimieren, dass weniger Umweltauswirkungen passieren. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre weiterentwickelt, ist umfassender geworden, hat sich zu Nachhaltigkeit, also Umwelt-, sozialen Governance-Fragen erweitert und ist dann relativ rasch eigentlich von der Industrie übergeschwappt in andere Sektoren, viel für Banken gearbeitet, für Energiebetriebe, für den Handel, zuletzt auch für Real Estate.
Ja, wenn ich da mit EY fortfahre, wir sind eine sogenannte Big Four, das heißt, wir sind eine der vier großen Netzwerke, die weltweit operieren im Bereich Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Unternehmensberatung, Rechtsberatung und Strategie- und Transaktionsberatung. Das heißt, wir haben weltweit ein Netzwerk an Unternehmen, Partner, lokale Partnerschaften. Insgesamt sind wir weltweit 400.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Österreich sind wir an vier Standorten tätig, Wien, Linz, Klagenfurt, Salzburg und haben ca. 1.400 Mitarbeitende, ohne noch EY Denkstadt.
Und zukünftig auch groß ins Nachhaltigkeitsbusiness ein.
Ja, also es ist eine ganz wesentliche Ergänzung. Wir sind nicht ganz neu im Nachhaltigkeitsbereich. Wir sind nicht so breit und so tief aufgestellt wie die Denkstadt. Das war ja der Grund, warum wir Gespräche geführt haben, die jetzt letztendlich zum Zusammenschluss geführt haben. Aber wir haben schon seit über 20 Jahren unsere Climate Change and Sustainability Services. Das heißt, wir waren unter diesen global agierenden eigentlich auch ganz vorne dabei im Bereich Nachhaltigkeit. Und es gibt ja mittlerweile viele regulatorische Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit, die jetzt insbesondere mit der CSRD, aber vielleicht kommen wir darauf noch, schlagend werden. Das heißt, wir haben schon auch ein Team von über 30 Mitarbeitenden, die sich dem Thema Nachhaltigkeit widmen. Und jetzt gemeinsam mit der Denkstadt sind wir dann über 120 Personen, was uns natürlich sehr freut.
Super, ja, über die Kriterien der EU zum Thema Nachhaltigkeit sprechen wir dann auf jeden Fall noch. Was mich und bestimmt auch die Hörer und Hörerinnen sehr interessieren würde, was bedeutet denn Nachhaltigkeit für euch beide persönlich?
Obwohl wir uns über viele Jahre mit Nachhaltigkeitsfragen auseinandergesetzt haben, war es gar nicht so einfach, auch für uns eine gute Definition des Begriffes Nachhaltigkeit zu finden. Und wir haben dann in Diskussion mit den Kolleginnen und Kollegen aus unseren Ländern, das ist Österreich, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Slowakei, zu einer Definition durchgerungen, Verbesserung der Lebensbedingungen auf der Erde. Wie gesagt haben, das inkludiert jedenfalls für uns auch einen Erhalt der Natur, weil wir ohne natürliche Bedingungen einen guten Zustand eigentlich einen guten Lebensbegriff für uns nicht vorstellen können. Das heißt für uns Nachhaltigkeit und das bedingt oder inkludiert alle Bereiche der Gesellschaft.
Okay. Gerne auch aus EY-Perspektive.
Ja, ich meine, wir haben mit dem Thema Nachhaltigkeit eigentlich schon immer zu tun gehabt, weil jetzt fokussiert sich der Begriff sehr stark auf die ökologische Nachhaltigkeit. Aber es gibt natürlich auch eine breitere Definition und wir haben sehr viel und ich selber auch mit Familienunternehmen zu tun. Und da ist nachhaltiges Agieren schon immer eine Maxime, die eigentlich bedeutet, dass man seine eigenen Bedürfnisse oder seinen eigenen Zielen nachgeht, seine eigenen Bedürfnisse befriedigt, wenn man so will, aus Sicht eines Unternehmens, aber nicht zulasten der nächsten Generation. Das heißt, nicht zulasten der Möglichkeit der nächsten Generation, auch ihre eigenen Ziele zu erreichen und Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist insofern, glaube ich, ein sehr schöner Begriff, weil er eben nicht nur ökologisch ist, sondern das gilt bei Unternehmen eben auch, dass man nicht kurzfristig Gewinne maximiert, dass man wirklich strategische Entscheidungen auf lange Horizonte hinaus trifft. Und jetzt im ökologischen Kontext ist es meines Erachtens genauso, dass wir unser Handeln so ausrichten, sei das jetzt im unternehmerischen Kontext oder sei das jetzt im privaten Kontext, dass wir zwar das tun, was wir tun wollen und müssen, aber nur insoweit, als es nicht zulasten der nächsten Generation geht.
Gunther hat schon angesprochen, es ist die ökologische Dimension natürlich wichtig, aber in unserer Dimension der Lebensbedingungen ist natürlich auch das Soziale von ganz eminenter Bedeutung. Also das Zusammenleben der Menschen, friedlich, das Partizipative, das sind ganz, ganz zentrale Elemente in unserem Nachhaltigkeitsbegriff.
Okay, super. Damit haben wir eine Definition. Und jetzt ist es ja so, dass ihr euch fusioniert habt, sprich EY hat die Denkstadt übernommen, gemeinsam mit 3 Mitgliedern der Denkstadt. Neben dir, Christian Plaas, sind ja auch die beiden Kollegen Peter Linzner und Willibald Kaltenbrunner mit an Bord. Wie kam denn dieser Zukauf, diese Kooperation zustande?
Also ich kann es aus unserer Sicht sagen, wie es begonnen hat. Ein Kollege ist zu mir gekommen und hat gesagt, ja, er hat da einen Kontakt mit einem Christian Plaas von einer Denkstadt, das ist schon über 3 Jahre her. Ob das nicht interessant ist, Nachhaltigkeit ist doch ein Themenfeld, wo wir uns engagieren und auch letztendlich wachsen wollen. Ich habe gesagt, ja, klingt sehr interessant. Treffen wir uns halt einmal auf ein Abendessen wahrscheinlich. Wie gesagt, das ist über 3 Jahre her und dann haben wir uns getroffen und eigentlich aus meiner Sicht sehr rasch oder eigentlich sofort festgestellt, dass wir, was das Wichtigste ist, dass wir eigentlich von den persönlichen Schwingungen sehr gut zusammenpassen und da haben dann Gespräche begonnen. Zu diesem Zeitpunkt damals, vor unserem Treffen, war mir natürlich nicht klar und das, glaube ich, kannst du, Christian, besser sagen, was die Ambition war, dann tiefer in diese Gespräche aus eurer Sicht einzutauchen.
Das war eine interessante Zeit. Logischerweise haben wir zu dem Zeitpunkt ganz viele Angebote bekommen, viele Gesprächsangebote bekommen, aus unterschiedlichsten Richtungen. Und das, was dazu geführt hat, dass die Gespräche mit Gunther und dem Stefan Uhr insbesondere auch weitergeführt worden sind, war dieses Reden auf Augenhöhe. Es war immer eine angenehme Stimmung, das war immer konstruktiv. Und wir hatten Gott sei Dank uns schon viel Kopf darüber zerbrochen, was wir von einer zukünftigen Organisation erwarten. Und konnten daher mit den beiden auch sehr klar besprechen, was unsere Vorstellungen sind. Und die konnten sich gut einklinken und haben eigentlich mit nichts von dem, was wir uns gewünscht haben, ein Problem gehabt. Und das hat dazu geführt, dass wir einfach sehr, sehr konstruktiv und im Prinzip dann mal rasch zu einer Grundsatzentscheidung gekommen sind, ja, das passt, da reden wir jetzt einmal ernsthaft drüber.
Okay. Bevor wir tiefer in die Materie einsteigen, wäre auch meine Frage an dich, Christian. Also du bist ja jetzt Teil von EY. Was erwartest du dir von dieser Zusammenarbeit? Also was ist so die große Vision, Mission?
Die Denkstadt hat 2 große Ziele. Das eine ist, Impact zu haben im Sinne der nachhaltigen Entwicklung, also die Welt zu einem besseren Ort zu machen, sozusagen, und das aber am Objekt der Wirtschaft. Ja, wir sind Unternehmensberater, wir machen keine Projekte für Privatpersonen. Das zweite große Ziel ist, eine gute Arbeitgeberin zu sein. Und genau in diese beiden Richtungen haben wir eben heftig mit dem Gunther diskutiert. Und ich bleibe jetzt einmal beim ersten Ziel, dieses Thema Impact. Dadurch, dass EY natürlich einen völlig anderen Hebel in der Hand hat, als die Denkstadt mit ihren 200 Personen, sehen wir einfach völlig andere Möglichkeiten jetzt, nämlich tatsächlich in strategische Entscheidungen von Unternehmen eingebunden zu sein, wo wir in Wirklichkeit in der Vergangenheit eher nach strategischen Entscheidungen aufräumen gekommen sind. Und das ist ein ganz, ganz zentraler Beweggrund Und das zweite Ziel, gute Arbeitgeberin. Wir haben einfach gesehen, was EY versucht, für die eigenen Mitarbeitenden zu tun, zu leisten, ein gutes Umfeld zu schaffen. Und auch das hat eigentlich sehr gut gepasst und war sehr gut vergleichbar in der Haltung mit dem, was die Denkstadt hatte, auch wenn die Denkstadt in vielen Bereichen nicht die Möglichkeiten aufgrund der Kleinheit hat.
Nächste Frage an euch beide. EY möchte ja in Zukunft seinen Klientinnen und Klienten Nachhaltigkeitsberatung und Prüfung anbieten. Die Rede ist auch von einem vollumfänglichen Servicepaket. Wie kann man sich das vorstellen? Was wird da konkret angeboten?
Also vielleicht fange ich an, noch um die letzte Aussage von Christian abzurunden. Wir haben ja auch eigentlich drei Dimensionen für die Sondierung letztendlich beleuchtet. Das eine ist der kulturelle Fit auf der persönlichen Ebene, aber auch von den Organisationen. Da kriegt man ja sehr schnell einen Geschmack und ein Gefühl, wie ticken die andere Seite. Das zweite ist der Purpose. Hat der Christian schon gesagt, wir sind da sehr ähnlich, vielleicht ein bisschen technischer formuliert. Building a better working world ist auch unser Anspruch. Das heißt, letztendlich dazu beizutragen, dass die Welt, die Wirtschaftswelt besser funktioniert und damit nicht nur der Anspruch, profitabel zu wachsen, sondern letztendlich auch einen Impact zu haben. Und der dritte Punkt ist, und das ist jetzt die Überleitung zu deiner Frage, der dritte Punkt ist natürlich der klassisch strategische vom Geschäftsmodell. Wir haben schon bevor, und das war ja der Grund, warum ich es gesagt habe, na klar, setzen wir uns zusammen mit der Denkstadt, wir haben schon vorher gesehen, dass in vielfältigen Themenbereichen bei uns die Nachfrage der Kundinnen und Kunden nach Nachhaltigkeitswissen zunimmt. Zum Beispiel in der Strategieberatung. Es gibt kaum ein Projekt in der Strategieberatung, wo nicht das Thema Nachhaltigkeit weil es ja ein gesellschaftlich-wirtschaftliches Phänomen ist und natürlich auch jetzt noch mit Gesetzen, die immer mehr werden, letztendlich sich beschäftigt, dass wir in diesem Themenbereich was haben. Wir sehen, dass es steuerliche Gesetze gibt, Carbon Border Adjustment Mechanismus, nur um als eins zu nehmen. Das heißt, und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben gesehen, dass eigentlich Nachhaltigkeitswissen und Beratung immer mehr strategisch relevant wird, um sich A zu differenzieren und B letztendlich den Kunden und Kundinnenbedarf zu treffen. Und das war der Grund, warum wir jetzt gesagt haben, das wäre ein super Fit auch aus Geschäftsmodell strategischer Sicht. Und das ist genau das, was wir jetzt auch gemeinsam angehen, dass wir das Wissen von EY Denkstadt, also von den jetzt über 120 Personen, und darf ja nicht vergessen, wir haben ja auch noch vier weitere Denkstadtländer dabei mit der Slowakei, Ungarn, Bulgarien und Rumänien und dann natürlich die weite EY-Organisation, dass wir das Wissen nahtlos implementieren oder anflanschen, wenn man so will, in die Dienstleistungen, die wir als EY schon in der Vergangenheit gehabt haben. Und ich nehme an, das ist das, oder ich weiß, wir haben ja drüber gesprochen, das ist das, wo der Christian dann gesagt hat, und damit können wir auch viel breiter Impact erzielen, nämlich nicht nur beim spezifischen Nachhaltigkeitsprojekt, sondern vielleicht auch beim Steuerprojekt, einem Strategieprojekt oder einem Projekt über Reporting, wo halt dann Non-Financial Reporting, sprich Nachhaltigkeits-ESG-Reporting letztendlich abgefrühstückt wird. Und das ist unser Ziel, dass wir das als querliegende Kompetenz eigentlich in alle Themenbereiche unseres Service-Portfolios integrieren.
Die Länder, die ihr gerade erwähnt habt, die sind dann mit der Übernahme der Denkstadt hinzugekommen.
Korrekt. Die Denkstadt war in fünf Ländern vertreten und wir haben uns in diesen fünf Ländern zusammengefunden. Sprich, technisch ist das jetzt alles bei EY und nachdem wir ein Netzwerk sind, ist das dann bei den, wenn man so will, Kolleginnen und Kollegen in den genannten Ländern, wird das genauso integriert, wie wir das in Österreich machen, mit dem einen Punkt, dass wir die gute Kooperationsbasis, die die Denkstadt als Gruppe gehabt hat, dass wir die beibehalten, dass wir weiterhin nahtlos landesübergreifend, aber das machen wir als EY ja so und so auch, dass wir das weiterhin nahtlos landesübergreifend die Schwerpunkte auch gut nutzen können.
Also die Nachhaltigkeitsberatung wird auch international ausgeweitet. Jetzt ist es ja so, dass Unternehmen, die vor einigen Jahren ins Thema Nachhaltigkeit bereits investiert haben, Nachhaltigkeitsberichte schreiben mussten und heute mit den Vorgaben der EU sieht das Ganze aber schon ein bisschen anders aus. Es gibt ja eine ganze Reihe an Konzepten und Standards zu erfüllen. Könnt ihr beide da einen kurzen Überblick geben, worauf denn da besonders Wert gelegt werden muss und wann es Sinn macht, als Unternehmen sich an euch zu wenden?
Da starte ich vielleicht kurz und überlasse die Regulatorik. Weil bei der Regulatorik ist es ja so, dass gerade die Prüfungsorganisationen naturgemäß relativ stark sind. Wir betrachten die Situation eines Unternehmens aus der Nachhaltigkeitsperspektive eigentlich ein bisschen umfassender, also nicht wertend gemeint jetzt, aber von mehreren Seiten kommend. Einerseits gibt es im Geschäftsleben einfach in der Zwischenzeit von den Kunden einen ganz starken Druck, egal ob es sich um B2B oder B2C handelt. Also wenn ich mir jetzt den Handel anschaue, also unsere ganz klassischen Lebensmittelhändler, die beschäftigen sich stark mit Nachhaltigkeit, weil die Kundinnen und Kunden, die dort einkaufen gehen, es nachfragen. Aber andererseits, wenn ich mir die Automobilindustrie anschaue, auch ein OEM verlangt von seinen Lieferanten Nachhaltigkeitsperformance. Also die Kunden drücken auf der einen Seite. Es gibt Verwaltung, die drückt. Ja, wenn ich jetzt einen Genehmigungsbescheid für irgendetwas erlangen möchte, so sind Nachhaltigkeitsfragestellungen in der Zwischenzeit wichtig. Und das ist sehr stark über die EU-Regulation schon dazugekommen, ist das Finanzwesen. Das heißt also, Investorinnen und Investoren schauen in der Zwischenzeit viel stärker darauf, welche Risiken sie einkaufen mit ihren Investments, sind daher auch an langfristigen Entwicklungen stärker interessiert. Das ist automatisch Nachhaltigkeit, also sind Nachhaltigkeitsthemen. Ob jetzt, ich weiß nicht, das Ding halt aus Klimaschutzgründen in 20 Jahren noch funktionieren wird oder nicht. Und allgemeine gesellschaftliche Entwicklungen, ich nehme jetzt einmal die Fridays for Future her, wir hatten einige Projekte, wo mir irgendjemand aus dem Vorstand dann gesagt hat, Herrns, ich habe das Thema jeden Tag beim Frühstück mit meinen Kindern, was soll ich machen? Ja, und das finde ich eine wunderbare Entwicklung, wo man sieht, das ist jetzt nicht die Spinnerei von irgendwelchen Bürokraten aus der EU, sondern es ist ein gesellschaftliches Bedürfnis, die Gesellschaft entwickelt sich, schönerweise. Ja. Und Regulatorik kommt jetzt dazu, die lasse ich vielleicht im Gunter.
Okay, spannend, dass in deinen Augen gar nicht die EU so dieser größte Faktor ist, der den Druck macht, sondern dass es für dich viel breiter gefasst ist.
Also das drückt jetzt natürlich schon auch, weil jetzt muss ich. Ja. Aber es gibt natürlich ganz viele Betriebe, und ich nehme es wirklich, also wir alle kennen die Biomarken aus den unterschiedlichen Handelsunternehmen, die sind nicht erst seit dem Green Deal da. Ja, also die gibt es schon seit 15 Jahren und zwar sehr, sehr erfolgreich. Also wir merken diese Entwicklung in der Gesellschaft, aber man muss schon zugeben, die CSRD mit Taxonomie hat jetzt natürlich eine Ernsthaftigkeit und eine, wie soll ich sagen, eine Dringlichkeit gebracht, wo ich als Unternehmer sage, naja, jetzt kann man nicht mehr überlegen, bis wann ich es mache, sondern jetzt habe ich ein Datum. Ja, ich gehöre zu den Unternehmern, die 25 Bericht legen müssen. Ich gehöre zu denen, die 26 Bericht legen müssen. Und ich gehöre zu denen, die 27 Bericht legen müssen.
Und da, du bist ein Experte zur EU-Regulatorik.
Also ich glaube, es gibt keinen Experten für EU-Regulatorik, weil da gibt es so viel Regulatorik, dass man erschlagen wird. Aber jetzt, weil der Christian, weil du Green Deal angesprochen hast, die EU hat ja jetzt ganz salopp gesagt, wir wollen spätestens 2050 klimaneutral werden, als Überschrift des Green Deals, und hat letztendlich eine Zangentaktik gewählt, um das umzusetzen. Wir haben ja drei große Parteien, die man regulatorisch adressieren kann. Zum einen ist das der Finanzbereich, über der sehr zentral ist, da gibt es so Green Finance Themen, weil letztendlich die Banken das Kapital für die Wirtschaft zur Verfügung stellen. Das heißt, man hat einmal Regulatorik geboren, um die Banken letztendlich dahin zu bringen, dass sie Kredite für grüne Investitionen billiger, besser machen, bessere Konditionen geben, es auch ausweisen, dass ein öffentlicher Druck entsteht und jetzt sage ich mal, schmutzige Investitionen teurer werden oder dass man die gar nicht mehr finanziert. Da sind jetzt die Banken aufgefordert, eben ihre gesamten Investitionen durchzuforsten und zu sagen, was ist eben grün und was ist nicht grün. Das ist die eine Seite. Der zweite Aspekt sind die Unternehmen, die man beispielsweise über Taxonomie, was sind grüne Investitionen, was ist grüner Umsatz, und über, also in der Taxonomie steht eben genau drinnen für jede Branche, was ist grün und was ist nicht grün von der Geschäftstätigkeit, beziehungsweise dann über die Berichtspflicht, diese Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, dass man die Unternehmen zwingt, auch Bericht zu erstatten, auch eben einen, dass ein öffentlicher Druck entsteht und die Daten bereitstellt, dass die Banken eben wieder wissen, mit dem, was ich vorher gesagt habe, wie kann ich damit umgehen, was ist eben grün und was ist nicht grün. Und der dritte Aspekt, der ist letztendlich die Konsumentinnen und Konsumenten, die einen sehr großen Hebel haben, wo sich die EU ein bisschen schwerer tut. Das sind natürlich auch Wählerinnen und Wähler, wo man eher über Anreizsysteme, Förderungen, wir kennen das jetzt, Photovoltaik und so weiter, dass man, das ist teilweise natürlich eine nationale Gesetzgebung, aber dass man die auch ein bisschen natscht oder in diese Richtung bekommt, dass sie zumindest, dass man Verpflichtungen trifft, auch über Ausweisthemen, Deklarationsthemen, dass idealerweise die Konsumentinnen und Konsumenten dann eine bewusste Entscheidung auch Richtung Grün machen. Also das sind die drei Aspekte. Ganz konkret sind eben die Unternehmen jetzt angehalten über die CSRD, jetzt da mal die kapitalmarktorientierten Unternehmen, die großen in einem ersten Schritt. Dann kommen die großen nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen als Ziel, dass die in den nächsten Jahren 25, 26 eben darlegen müssen in der Berichterstattung, wenn man so will, im Jahresabschluss, in der Bilanz umgangssprachlich genannt, dass man im Lagebericht schreibt, wie stehe ich zu der Entwicklung im Bereich Nachhaltigkeit. Was habe ich gemacht? Was ist meine Strategie? Was stufe ich als relevant ein, als wesentlich ein? Was stufe ich nicht als wesentlich ein? Wie wird sich das kurz-, mittel- und langfristig entwickeln in meinem Unternehmen und verschiedene andere Dinge? Und wie gesagt, über diese Berichterstattungspflicht hat man das Ziel, da ist noch nicht gefordert, dass ich ein gewisses Level erreichen muss, aber da wird davon ausgegangen, dass man über diese Transparenz dann eben schon dazu kommt, dass eine öffentliche Diskussion entsteht und dass Unternehmen, die darstellen können, warum sie grüner sind, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, besser wahrgenommen werden, reputativ, und welche, die nicht so grün sind oder noch keine Strategie haben, durch den Druck gezwungen werden, letztendlich auch sich eine Strategie zu verschreiben und auch auf diesen Pfad einzuschlagen. Und letztendlich natürlich, indem sie die Daten dann den Banken geben, dass die dann auch sagen, naja, wir wollen eigentlich, dass ihr da mehr oder schneller Anstrengungen unternehmt, weil sonst müssen wir eure Finanzierung verteuern. Das ist dahinter. Und nachdem es alle kapitalmarktorientierten, also alle Unternehmen, die an Börsen notieren oder Anleihen begeben haben, trifft und im zweiten Schritt alle großen Unternehmen, und das jetzt schon absehbar in den nächsten 2-3 Jahren, dass da, wir sehen es ja schon, dass die Unternehmen sehr viel machen, um diese Berichtspflichten auch erfüllen zu können. Und das heißt ja nicht nur, die Zahlen, Daten, Fakten zu sammeln, sondern eben sich zu überlegen, wie schaut meine Strategie aus? Was ist wesentlich? Und das sind eben Beratungsfelder, die EY Denkstadt jetzt noch verstärkt anbietet.
Da interessieren mich jetzt noch ein paar Punkte, und zwar, das heißt, ihr geht davon aus, dass Unternehmen schon diesen Nachhaltigkeitsrichtlinien nachgehen werden müssen, weil sie ja auch eben die Corporate Sustainability Reporting Directive Kriterien treffen wollen. Kann man aber dann sagen, dass Unternehmen das machen, weil sie müssen?
Also ich fange mal gleich an. Ja, es gibt einen Gesetzesvorschlag, der jetzt schon seit längerer Zeit in Österreich diskutiert wird. Das ist die nationale Umsetzung dieser Direktive, EU-Direktive. Ja, sie werden durch dieses Gesetz gezwungen, durch die EU-Directive und das Gesetz werden sie gezwungen, das zu tun. Und Klar haben wir gesehen, Christian hat es angesprochen, dass da schon eine Grünbewegung und ein gewisser Druck war, gesellschaftlich was zu machen. Wir haben aber auch gesehen, wenn so Themen wie Pandemie, wirtschaftliche Stagnation oder Rezession kommen, dass das in der Gewichtung wieder ein bisschen abnehmen kann. Und so ein Druck wie die CSRD hat schon ganz klar dazu geführt, dass die Unternehmen nicht mehr sagen können, na, machen wir es ein, zwei Jahre später oder wie sehen wir das in der Priorität, sondern das ist eine regulatorische Vorgabe. Die wird ja dann auch geprüft. Das ist jetzt der klassische Bereich, wo wir als Wirtschaftsprüfer, Steuerberater herkommen. Und das wird dann auch geprüft oder muss geprüft werden. Und daher hat das schon einen gewissen Schub gebracht, weil letztendlich Aufforderung ist gut, aber eine Verpflichtung wirkt halt dann doch stärker, insbesondere auch in der zeitlichen Hinsicht.
Wie siehst du das, Christian? Hast du auch Erfahrungen gemacht mit Unternehmen, die Vorreiter im Punkt Nachhaltigkeit waren, bevor das Ganze dann eben so streng reguliert wurde?
Nachdem es uns seit über 30 Jahren gibt, ja. Die CSRD ist, oder der Green Deal ist im Dezember 2019 gekommen. Damals zu unserer großen Freude, im März 2020 war die Freude zu Ende, dann kam Covid. Aber in Wirklichkeit hat interessanterweise das unerwartet dem Ganzen keinen Abbruch getan. Ich würde ein anderes Beispiel ganz gern nennen. Gunther hat schon gesagt, jetzt aus der Umweltecke sozusagen, dass das in der Gesellschaft stark wahrgenommen wird. Ich würde gerne ein Sozialthema bringen. Heftige Diskussion ist jetzt gerade die CSDDD, also die Lieferkettenrichtlinie, die von Unternehmen verlangt, dass sie sich überlegen, was in der Lieferkette sich so abspielt. Und wir haben ein Projekt gehabt mit einem bestimmten Sektor im Lebensmittelbereich, der sich bemüht hat, eben im Sinne der Wesentlichkeitsanalyse zu ermitteln, wo jetzt die für ihren Markt wesentlichen Themen liegen. Und in der Diskussion mit den Konsumentinnen und Konsumenten hat sich herausgestellt, ja, da gibt es ganz viele Themen, wie Verpackung ist wichtig und keine Emissionen ist wichtig. Aber eigentlich hat die Leute interessiert, wie geht's denn den Produzentinnen und Produzenten in den Lieferländern? Das sind üblicherweise entweder Dritte Welt oder Schwellenländer. Und das ist bei Umfragen den Konsumenten dann als bedeutenderes Thema wahrgenommen worden, als jetzt die heimischen Fragestellungen, auf die wir sehr, sehr häufig den Fokus legen. Also man darf die Leute nicht unterschätzen, da tut sich schon was.
Das führt mich gleich zur nächsten Frage. Was sagt denn die Datenlage? Sind österreichische Unternehmen aktuell in puncto Nachhaltigkeit bereits gut aufgestellt oder gibt es da noch viel Luft nach oben?
Breites Spektrum. Ich sehe es ehrlich gesagt relativ kritisch. Die Schwäche, die ich in Österreich jetzt sehr wahrnehmen würde, ist, dass wir nicht besonders strategisch und weit denken, sondern eher, wir sind tolle Kostenoptimierer, ja, und überlegen uns wirklich, die Betriebe gut zu führen, nichts zu verschwenden. Wir sind sehr sauber und ordentlich. Da sind andere Länder aber deutlich strategisch denkender. Das würde uns gut tun, gerade nachdem wir uns ja in einer Zeit der Wenden befinden. Es gibt jetzt die Energiewende und es gibt die Mobilitätswende und es gibt die Ernährungswende, um jetzt nur drei zu nennen, wahrscheinlich gibt es noch fünf andere. Ich denke, eine fällt mir jetzt gerade noch ein zum Thema Kleidung. Ja, plötzlich wird es wichtig, das war nie ein Thema, dass ich jetzt ganz geschwind was Billiges kaufe und dann wieder weghaue. Und das macht man immer. Also, wann nicht mehr. Aber es ist jetzt in Diskussion zum ersten Mal. Und da muss ich mir als Unternehmer überlegen, funktioniert mein Geschäftsmodell noch? Weil das war auf andere Konsummuster orientiert oder eingestellt. Ja. Wenn sich jetzt der Konsum verändert, heißt das, ich muss mir irgendwas überlegen mit meinem Gesamtgeschäftsmodell, wo ich meine Ressourcen herbekomme, wie lange das Zeug hält, was ich überhaupt an Dienstleistungen liefere. Ob ich überhaupt noch ein Produkt einfach so ausliefere und man denkt, Hauptsache die kaufen es, hinter mir die Sintflut, oder ob ich eher in eine serviceorientierte Geschäftsform hineingehe und sage, na, ich vermiete nur mehr. Ja. In der Zwischenzeit gibt es vermietete Waschmaschinen. Hätte man früher nicht gedacht.
Also ich kann genau, was der Christian sagt, nur bestätigen. Wir haben ja gerade eine Umfrage gemacht, im Mittelstand 600 Unternehmen befragt, in Österreich, nämlich echter klassisch österreichischer Mittelstand, fast 90% war unter 30 Millionen Umsatz und viele waren auch unter 10 Millionen Umsatz. Also das, was man so immer das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft nennt. Und es war schon sehr erstaunlich, dass 45% haben keine Nachhaltigkeits- oder Klimastrategie. Und da geht es ja nicht darum, bei einem Unternehmen, was weiß ich, 8 Millionen oder 17 Millionen Umsatz hat, geht es ja nicht darum, dass man da ein super schönes PowerPoint hat, wo man genau nach einem durchdachten, akademisch hochwertigen Strategieprozess rauskommt. Aber genau das, was der Christian gesagt hat, dass man sich überlegt, ich bin in der Branche, wie wird diese Branche beeinflusst sein durch Klimawandel, aber auch durch andere Themen im ganzen ESG-Bereich, also auch sozial oder auch letztendlich, kann man gleich mitnehmen, geopolitisch ist jetzt auch ein großes Thema, aber über das reden wir heute nicht, aber hat bei den Lieferketten natürlich dann schon eine Relevanz auch. Also wenn 45% keine diesbezügliche Strategie haben, dann sage ich, da trennt sich dann schon die Spreu vom Weizen. Das Positive, sage ich, ist, was man ja sich wundert, weil wie wir die Unternehmen befragt haben, haben dann 30% gesagt, sie sehen das, den Klimawandel als Chance. Und das ist schon toll, wenn Unternehmen sagen, eigentlich ist der Klimawandel für sie eine Chance. Das sind weit mehr, also oder einige mehr, als die 24%, die das eher als Risiko oder als großes Risiko sehen für ihr Geschäftsmodell. Das heißt, man sieht, dass grundsätzlich man ja unter allen Gegebenheiten seine Unternehmensziele erfüllen kann, wenn man flexibel ist, beziehungsweise Geschäft machen kann. Gerade der Klimawandel erfordert Technologien, hat geändertes Konsumverhalten und die Unternehmen, die das befriedigen, werden erfolgreich sein. Also positiv, es sehen etliche als Chance den Klimawandel, was ja grundsätzlich ex ante mal rein negativ ist, wenn man so will. Und viele haben sich aber dann doch im Konkreten noch nicht überlegt, wie reagieren sie drauf, was müssten sie ändern, müssen sie überhaupt was ändern. Also das war schon sehr spannend. Und der letzte Aspekt ist, umso kleiner die Unternehmen, umso weniger, das ist jetzt wahrscheinlich nicht überraschend, aber umso weniger haben sie sich mit diesen Themen auseinandergesetzt. Bei den Unternehmen über 30 Millionen Euro, da kommen wir dann schon langsam in den Bereich hinein, wo auch die angesprochene CSRD dann relevant wird und verpflichtend wird, dass sich die Gedanken machen, Klammer auf, müssen, Klammer zu, ist eh klar.
Okay, bei eurer Umfrage standen die Mittelstandsunternehmen im Fokus und ihr richtet euch aber mit eurer Nachhaltigkeitsberatung auch an die großen Kapitalmarktorientierten, wenn ich das richtig verstanden habe, oder auch an Mittelstandsunternehmen?
Also wir sind auch für den Mittelstand da. Das ist der Unterschied ist, die Großen, die sind so und so verpflichtet mit von zig regulatorischen Themen. Die angesprochenen Unternehmen von öffentlichem Interesse, börsennotierten Unternehmen, Finanzdienstleister, die, wie gesagt, die haben eh Regularien ohne Ende, wenn man so will. Der Mittelstand, vielleicht kleiner Exkurs, es wird nur Unternehmen, die 40, 50 Millionen Umsatz überschreiten, die wird beziehungsweise entsprechende Mitarbeiterzahl oder Bilanzsumme haben, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber die sind dann verpflichtet, auch eine Nachhaltigkeitsberichterstattung zu machen. Alle anderen darunter werden möglicherweise indirekt, weil sie ja in der Lieferkette drinnen sind, gezwungen werden oder eben von den Konsumentinnen und Konsumenten oder wie auch immer, was ihre Kunden sind, aber jetzt nur mittelbar und nicht unmittelbar, die haben natürlich schon auch Beratungsbedarf, sehen wir, weil es offensichtlich, 45% haben keine Strategie, sie vielleicht gar nicht wissen, wie sie das Thema angehen.
Ich möchte vielleicht ein ganz plakatives Beispiel bringen von einem Kleinunternehmen, das sich einstellen muss auf die Änderungen. Ich bin ein Installateur, ich bin total spezialisiert auf Gasthermen, da kenne ich mich super aus und es gibt keine mehr im Neubau. Ja, ich muss mich darauf einstellen, dass meine Leute, die ich habe, jetzt von Gasthermen nicht mehr werden leben können in relativ kurzer Zeit, sondern sich mit anderen Heizformen, Infrarot, Wärmepumpen, Kessel, also Pelletskessel und irgend so etwas, eben auskennen. Also das trifft auch ganz, ganz kleine Unternehmen. Das heißt also, davon, nachdem wir in Wänden drinnen sind, bleibt niemand davon verschont. Und es ist auch eine Fehlmeinung, dass der hängen wir in Österreich sehr, sehr häufig nach. Naja, wir sind ja total super, aber die anderen Länder, also da die in China und Indien, solange die nichts machen, wir sind wenig tun. Die größten Windkraftwerke, die größten PV-Anlagen stehen genau dort. China ist Weltmarktführer in all diesen Technologien. Lauf uns nicht den Rang ab, wir haben ihn einfach nicht. Ja? Sondern wir müssen schauen, dass wir da nicht komplett überrollt werden. Wenn wir solche Anlagen bauen, kaufen wir derzeit permanent aus China ein. Und da muss man sich als Europa halt dann tatsächlich was überlegen und auch als Unternehmer, das tätig ist in diesem Bereich, wie man darauf reagiert und was für Strategien es geben kann. Und das ist nicht trivial. Also ich kann ja nicht jetzt einfach umstellen von einem Produktionsverfahren auf ein anderes und sagen, dann passt schon, kaufe ich halt neu und geht schon. Sondern da brauche ich wirklich ausgefeilte Strategien und bei kleineren sind es dann vielleicht neue Serviceleistungen.
Ich habe jetzt noch zwei abschließende Fragen. Die eine betrifft das Greenwashing. Es gibt ja mittlerweile auch EU-Richtlinien gegen das Greenwashing. Wie könnt ihr diesbezüglich Unternehmen zielführend beraten?
Also danke für die Frage. Ganz ernstes Thema. Wir haben eine unglaubliche Tradition an Greenwashing, nicht nur in Österreich, sondern überhaupt. Also jeder preist halt seine Ware an, auch wenn es Heubert war ist. Das Wichtige an Greenwashing ist, dass in der Zwischenzeit aus der EU heraus die Vorgaben relativ strikt sind, was zu beachten ist. Und diese Vorgaben sind ehrlich gesagt ziemlich gescheit und wirklich schützend für Konsumentinnen und Konsumenten. Das, was dabei wichtig ist zu betrachten, ist, dass man es auch inhaltlich beurteilen kann. Und da sage ich, sind wir wirklich gute Ansprechpartnerinnen, weil wir die Expertinnen und Experten an Bord haben, die dann sagen können, reicht das, was du an Argumentation hast und dann belegen hast, dass dein Produkt tatsächlich grüner, besser irgendetwas ist als andere? Oder ist das nicht korrekt? Das heißt, also, wir können uns sowohl inhaltlich begleiten als auch juristisch begleiten, jetzt natürlich noch verstärkt mit dem Law-Bereich von EY. Und halte ich für eine ganz wichtige Initiative, wirklich.
Ja, also wir sehen ja, dass zwar der Druck der Endverbraucherinnen und Endverbraucher sehr viel bewirken kann, aber sehr leicht auch fehlgeleitet wird. Wir haben das bei verschiedenen Bio-Themen gehabt und gesehen. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, auch dieser Druck hat Grenzen. Wir sehen durch, ist ja bekannt, wie die Inflation raufgegangen ist und das Corona und dann zu Reallohnverlusten gekommen ist, dass dann sehr stark plötzlich wieder von Bioprodukten das auf die billigeren, typischerweise Eigenmarken, umgeschwenkt ist. Das heißt, nur auf die Kraft der Konsumentinnen und Konsumenten zu setzen, dass sie die ethisch hochstehendsten Entscheidungen treffen und sich auskennen, weil beides muss ja da sein, geht nicht. Und das sich auskennen soll eben durch diese Anti-Greenwashing, wenn man so will, Richtlinie verbessert werden, dass eben so unlautere Geschäftspraktiken oder einfach so Statements, die man in den Raum stellt, ohne dass sie wissenschaftlich unterlegt sind, dass die verboten werden, ist eine gute Geschichte. Natürlich ist es wieder regulativ mehr, aber das ist halt in unserer komplexen wirtschaftlichen Welt. Ohne Regelungen wird es immer welche geben, die sich nicht an gewisse moralisch-ethische Grenzen halten und sich einen geschäftlichen Vorteil davon erhoffen.
Mhm. Danke für den Ausflug ins Greenwashing. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Wie lukrativ ist denn die Nachhaltigkeitsberatung für EY? Was versprecht ihr euch für euch als Unternehmensberatung davon?
Also lukrativ, ich kann sagen, wie groß wir den Anteil an unserem Geschäft sehen. Ich hab schon gesagt, wir haben 1400 Mitarbeitende in Österreich. Davon sind natürlich auch sehr wichtige und wertvolle Kolleginnen und Kollegen, die interne Leistungen erbringen, unsere eigene Finanz oder HR oder Kommunikation, Marketing, IT und so weiter Abteilungen. Aber wir haben letztendlich über 10% unserer Fachmitarbeitenden, so nennen wir die, die für Kundinnen und Kunden direkt arbeiten, über 10% sind jetzt mit der EY Denkstadt im Bereich Nachhaltigkeit. Und das ist schon ein enormer Anteil, wenn man bedenkt, wir sind ein klassischer Wirtschaftsprüfer, Steuerberater Unternehmensberater und Transaktionsberater mit auch noch Rechtsberatung. Also das ist schon ein maßgeblicher Bereich. Und wie ich eingangs gesagt habe und auch das Beispiel vorher mit der Strategie, das ist genau das, wo wir jetzt sehen, was wir vernetzen. Das Wissen um, wie macht man eine Unternehmensstrategie, das ist ein klassisches Themenfeld, zum Beispiel eine Wachstumsstrategie oder eine Portfoliostrategie oder eine Produktstrategie, zu verbinden mit dem tiefgründigen Wissen von Nachhaltigkeit, dass das aus einem Guss etwas wird, was genau die Unternehmerinnen und Unternehmer weiterbringt. Und da erwarten wir uns schon sehr viel, weil es eben heutzutage fast kein Thema gibt, wo man nicht an die Nachhaltigkeit, sei es jetzt ökologisch oder eben sozial, / gesellschaftlich, dass man das mitdenken muss. Und wenn man jetzt, selbst wenn man jetzt nicht unmittelbar zum Beispiel sagt, ich habe jetzt ein Thema mit sozialem Impact, dann muss ich an die Reputation des betroffenen Unternehmens denken. Also es gibt eigentlich fast kein Thema, wo Nachhaltigkeit nicht in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Und das war letztendlich der Grund für das Zusammengehen. Wir sind sehr überzeugt, dass das für uns strategisch der absolut richtige Move war und dass das genau das ist, was unsere Kundinnen und Kunden nachfragen.
Spitze. Die Zukunft führt also Richtung Nachhaltigkeit. Damit sind wir am Ende der heutigen Trending Topics Folge angekommen. Ich sage danke Christian und Gunther für die spannenden Insights.
Sehr gerne.
Danke.
Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Feedback, Anmerkungen oder Gäste, die ihr gerne im Talk mit uns hören würdet, schickt uns an feedback@trendingtopics.at. Ciao, wir hören uns bald wieder.